Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja.
Herzlich willkommen beim, ich glaube, 73. Ich glaube, jeder zweite Zelluloid-Podcast fängt so an, dass ich den Carsten dann fragen will und der Carsten irgendeine bescheuerte Random-Zahl reinwirft.
Ist 73? Dann ist die bescheuerte Random-Zahl von heute 73.
Okay, beim 73. Zelluloid-Podcast. Und ich begrüße bei mir Memo Jeftic.
Ich liebe Games.
Du liebst Games, das ist schön. Zombies. I like Zombies. Gab es da nicht mal diesen, so ein Kid aus so einer Nachrichtensprecherin, so völlig out of the blue?
I like Turtles.
Genau. Genau, I like Turtles. Er war ein Zombie, so rum war's. Und dabei haben wir auch noch den Held. Ohne ihn ist kein Podcast, kein Zelluloid-Podcast vollwertig. Und nicht umsonst hat er sich den Namen, die Stimme des Volkes verdient, Carsten Pohl.
Guten Abend.
Und heute haben wir mal wieder einen Themenpodcast, aber weil bei Themenpodcast das oft so Usus ist und weil ich es auch auf Facebook mal in die Runde gepostet habe, möchte ich mal kurz Wasserstand nehmen, weil in 3 Monaten werden wir wahrscheinlich irgendwann im Januar, so war es ja meistens, so einen Best of the Year 2013 wird es dann sein, Podcast aufnehmen. Und da habe ich mich gefragt, wie erstens ihr das Kino ja bis jetzt findet. Also man muss jetzt keine Top und was dann in den Top 10 landet. Und auf was ihr euch noch freut. Was habt ihr noch auf dem Kicker? Damit das auch von uns mal für die Fans.
Wer jetzt? Ja, wir oder die Zuhörer?
Ach, wir.
Ihr.
Ah, okay. Ihr.
Also okay. Ich kann ja immer noch sagen, was eine Sache, die mich auf alle Fälle noch interessiert, ist, und ich hatte es, glaube ich, schon beim Ausgang des letzten Podcasts erzählt, ist halt Ender's Game. Vielleicht, weil ich gerade deshalb das, weil ich halt letztens das Buch gelesen habe, aber das fand ich halt richtig gut und auf dieses Ding freue ich mich. Auch dieser, auch der neueste Hobbit-Teil. Ich meine, ich weiß, klar, irgendwie, man weiß ja schon genau, was passiert, aber auf den Film so genau zu Weihnachten freue ich mich jetzt schon quasi drauf. Und ja, der dritte Teil, oder Entschuldigung, der zweite Teil von der Catching Fire, oder ich glaube, das ist ja Catching Fire dann, der zweite Teil von der Panem-Geschichte, der könnte auch ganz gut werden, wenn er halt nicht ganz so zahm war oder nicht ganz so unbrutal wie der, erste Teil.
Ja. Jetzt okay, wir haben oder völlig andere, aber gut, mach weiter. Ja, Memo, du?
Ich fand das Jahr sehr durchwachsen, muss ich sagen. Ich habe selten, also für mich, für meine Verhältnisse, sehr, sehr viele Blockbuster gesehen in diesem Jahr, einfach weil es mich auch interessiert hat, in welche Richtung Hollywood geht. Und es gab Filme, die haben mir mehr gefallen, andere weniger, aber darüber werden wir sicherlich zum Jahresende nochmal sprechen. Aber ich habe auf der anderen Seite, so gerade was jetzt kleinere Indie-Filme betrifft oder Arthouse-Filme, habe ich so manches Fleur de Sel entdeckt in diesem weiten Ozean aus
Filmen. Oh, das muss ich erstmal übersetzen.
Ja, jetzt.
Fleur heißt Blume, oder? Aber was heißt
genau.
Du Sel?
Die Seele, Blumen. die Seele der Blume.
Ah, okay.
Ja. Und, so, auf was ich mich freue, und den schaue ich mir übermorgen an, ist Finsterworld.
Ich weiß, Jackass, Bad Grandpa.
Den will ich tatsächlich sehen. Ich war damals ein großer Jackass-Fan. Wirklich?
Ja, ich auch.
Auf du VHS echt? Noch aufgenommen. Auf,
ja, geil, natürlich. Unglaublich. Ich meine, völlig neue Seiten an dir.
Mein Bruder ist ja Skater und er hat das so herangetragen irgendwann von einem Kumpel. Und ich habe das sogar mit meiner Familie zusammengeschaut, also mit meinen Eltern. Das war echt so, nachdem so dieses Funny Home Video und versteckte Kamera irgendwie durch war, war das wirklich, wirklich eine coole Anarcho-Geschichte. Und ich würde mir eigentlich öfter solche Sachen im Fernsehen auch wünschen, die so wirklich komplett off sind. Und auch jetzt ohne großartiges Konzept funktionieren, sondern einfach nur Spaß macht. Auf den Film freue ich mich. Und wie gesagt, Finsterworld am Mittwoch nach einem Drehbuch von Christian Krach,
cool.
Wo es um die deutsche Seele und Befindlichkeit geht, auf sehr, sehr schwarzhumorige Art und Weise. Ich kann euch allen den Trailer sehr empfehlen.
Ja, ich habe den Trailer gesehen, den fand ich auch sehr interessant. Ja. Ich werde ihn wahrscheinlich hier in Holland nicht zu sehen bekommen, aber da freue ich mich auch
drauf. Ich kann ihn mit dem Handy abfilmen, wenn du magst.
Das ist sehr schön, so gucke ich mir generell Filme an. Ja. Das mag ich sehr. Der Ton ist dann auch immer sehr sauber.
Ich habe damals schon World War Z für dich abgefilmt.
Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Vor allem dann noch mit deutschem Ton, das liebe ich noch mehr. Bei mir ganz oben steht, wenn ich jetzt Blockbuster-mäßig rechne, steht Captain Phil noch auf jeden Fall. Dieses Drama-Thriller mit unserem Freund aus Big, Tom Hanks, der diese reale Geschichte, wo dieser Tanker vor Somalia entführt wird, also von Piraten.
Fand ich den Trailer
auf jeden Fall mal sehr spannend.
Ja, zur Einstielung kann man da auch die South Park-Folge darüber gucken, denn die hat mehr oder weniger die komplett selbe Story.
Nein, das ist geil, dass du zu allen Lebenslagen eine South Park-Referenz am Start hast. Aber jedem das seine. Oder Simpsons, das hast du, glaube ich, auch öfter. Da merkt man, kann man sich ein bisschen reinleben in Carstens kleine Welt. Aber
ProSieben halt.
Carsten guckt wahrscheinlich original durch.
Ich fände es geil, wenn in Carstens Reisepass als Wohnort ProSieben stehen würde.
Und dann, was ich mir morgen früh um 11 Uhr angucken würde, ist, ich glaube, er heißt The Things We Tell. Ist von dieser Regisseurin, die Take This Waltz gemacht hat. Darauf freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten hat mir das, ähnlich wie bei Memo, es gab viele Blockbuster, viele haben mir gefallen, viel mehr nicht, aber es gab doch ein paar Filme, wo ich sagte, wow, die sind cool.
Ja, und wir haben ja letztes Mal auch die Top 10 kriegen wir voll, oder?
Aber
ja,
hallo, aber wesentlich okay, ja. einfacher als beim letzten
Jahr.
Ja,
auf jeden Fall, das Gefühl. Das muss echt gesagt werden. Also ich fand das Kino ja jetzt auch bedeutend besser als das letztes Jahr.
Ja. Wobei bei mir natürlich erschwerend hinzukommt, dass ich jede Woche mindestens einmal ins Kino gehe und dadurch natürlich viel mehr sehe. Also einerseits diese 50-plus-Vorstellung, wo die immer irgendwelche inzwischen Arthouse-Filme aus der Hand zaubern, die immer mit alten Leuten zu tun haben, was langsam langweilig wird. Aber ansonsten eben auch so die gängigen Blockbuster, die mal im Kino laufen, das sind ja dann doch einige. Und jetzt kommen wir zum Thema, zum großen Thema Breaking Bad. Für mich ganz persönlich ist es meine Nummer 1 Serie und ich gucke ja dann doch die ein oder andere Serie. Und sie hat zu einem Ende gefunden. Wir werden, würde ich sagen, von Anfang an in Spoilern sprechen. Sprich, wer die letzte Season Breaking Bad noch nicht gesehen hat und sich oder für ihn das bedeutet, wenn wir über das Ende reden, dass es den Spaß ihm verdirbt, der sollte sich jetzt auf Pause drücken und die Folge sich aufheben, wenn er Breaking Bad fertig geguckt hat.
Ja, dann vielleicht besser die Stopptaste drücken.
Was habe ich gesagt?
Ja, danke.
Egal, das war noch ein Witz.
Nochmal rein Tisch gemacht.
Ja.
Okay. Wo wollen wir anfangen?
Beim Fernsehsender oder bei den Schauspielern? Ich bin nicht ganz sicher.
Also ich möchte vielleicht was loswerden. Ich finde das erstmal für mich selbst sehr, sehr erstaunlich und ich hätte es vor 3 Jahren nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Zettel-Leute-Podcast über Serien mitmachen würde. Weil die Zuhörer, die uns vielleicht schon irgendwie länger verfolgen, wissen, dass ich da ein großes Problem mit habe und eine wirklich, wirklich tiefe Aversion. Und ich muss sagen, ich bin so großer Fan von Breaking Bad geworden auch, bis zum Ende, dass ich Serien jetzt eigentlich noch viel, viel mehr hasse, weil es nichts Vergleichbares gibt auf diesen Serien.
Du guckst ja nichts.
Doch, nein, so ist es nicht. Also okay. Ich schaue mir von den meisten Serien schon so 2-3 Folgen Minimum an. Ich habe von vielen Serien auch die erste Staffel tatsächlich geschaut und okay. Dann aber auch sehr, sehr ernüchtert aufgegeben, dann meist mit Anfang der zweiten Staffel. Und Breaking Bad macht da sehr vieles richtig, was andere Serien für mich nicht schaffen. Und das ist der Serie, denke ich, sehr, sehr hoch anzurechnen.
Also ich muss sagen, ich kann das nur bestätigen, weil ich weiß, wie lange ich den Memo genervt habe mit Schau dir Breaking Bad an und er dann teilweise ich schaue jetzt Breaking Bad und so Späßchen mit mir gemacht hat und ich werde es nie schauen und so. Und ich dachte, du arroganter Wannabe-intellektueller Lümmel, du. Aber
ja, man merkt, dass du Kinder hast.
Genau, nee, das war ich habe mich jetzt eher im Kopf auf viele Zelluloide-Fans berufen, so dass das so der Konsens ist, auf den sie sich einigen, wenn es um Memo geht. Aber ich finde auch, dass für mich, wenn es um Serien geht und Leute sagen, hey, guck dir das an, guck dir dies an, dass ich dann eigentlich Breaking Bad kommt für mich nichts ran. Obwohl ich jetzt gerade auf Netflix, was ich jetzt in Holland mir den Probemonat gestartet habe und völlig begeistert bin, House of Cards zum Beispiel angefangen habe von David Fincher und doch sehr, sehr begeistert bin. Also das bringt großen Spaß, ist aber so die typische Polit-Geschichte. Aber wir wollen nicht abschweifen. Carsten, was bedeutet Breaking Bad für dich? Wo steht es in deinem Serienkosmos?
Okay, das wäre direkt die Frage, auf die ich mich am wenigsten vorbereitet hatte. Also ich muss sagen, ich verstehe zwar, dass ihr alle Breaking Bad so unglaublich abfeiert, dass es die beste Serie ist, die ich je gesehen habe. Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich habe zum Beispiel die Sopranos zumindest auf einem ähnlichen Level gemocht. Also was da passiert und in Breaking Bad, es packt einen genauso, obwohl Sopranos ich irgendwie die Charaktere noch stärker fand. Breaking Bad hat in meiner Meinung nach ein oder zwei nicht ganz so, oder das Breaking Bad ist in manchen Dimensionen einfach ein bisschen kleiner. Aber
sag mal, wolltest du gerade sagen, dass von den über 100 Charakteren ein oder zwei dir nicht so zugesagt haben?
Ja, okay, sorry, ich rede nur von den Hauptcharakteren. Und es ist ja jetzt auch schwer. Ich meine, das ist jetzt ungefähr so, dass wir da jetzt sehr große Sachen vergleichen. Also ich sag ja jetzt nicht, Breaking Bad ist ungefähr genauso gut wie Knight Rider. Ja, ich vergleiche das mit Sopranos oder mir fällt eigentlich nichts ähnlich Gutes an und ich möchte nicht in so klassische Sci-Fi-Geschichten abschweifen. Deshalb müsste ich halt schon mir irgendwie eine ähnliche Serie raussuchen. Und okay, das andere Beispiel, was zumindest häufig genannt wird, ist The Wire, was aber auch wieder ein bisschen anders ist, finde ich. Aber auch sehr gut. Und auf diesem Olymp dieser sehr, sehr guten Serien mit starken Charakteren und einer Story, von der man das Gefühl hat, dass sie von der ersten Season schon komplett durchgedacht ist, gibt es kaum was Vergleichbares und ist wirklich, wirklich sehr gut.
Also ich find's komisch, dass du Sopranos anführst. Ich weiß, es gibt viele Liebhaber von Sopranos, aber Sopranos ist für meinen Begriff ja so eine Serie, die eben so ganz typischen Seriengesetzen folgt und auch sehr repetitiv ist. Also natürlich sterben da Leute, natürlich dreht er mal durch, aber im Grunde ist von der Charakterentwicklung, und das ist für mich die größte Stärke von Breaking Bad, ist die Handlung über die sechs Staffeln hinweg viel stringenter und geht viel mehr auf eine Richtung zu als bei Sopranos. Sopranos will auch immer so ein bisschen Comedy sein, dann hat man so ein bisschen die Scorsese-Einflüsse und denkt so, ah, das kenne ich aus, ich fühle mich hier wohl in dieser Mafia-Welt, aber ich finde Sopranos ich habe so weggeguckt, glaube ich, sechs Staffeln oder sowas und dann hat es mich irgendwann nur noch gelangweilt. Und ich weiß, dass viele Leute sie lieben, aber ich finde Sopranos hat eben ich finde Wire kann man zumindest mit Breaking Bad in einem Satz nennen, weil The Wire ist eine Serie, die ähnliche Ansprüche an sich hat, nämlich nicht einfach so eine Serie zu sein wie Dexter, die merkt, diese Formel funktioniert gut, lasst sie uns 2000 Mal hintereinander durchnudeln, bevor wir irgendwie zu einem Ende kommen und mal ein bisschen einen Gang höher schalten.
Was mir wirklich gut gefallen hat an Breaking Bad und immer noch gut gefällt, ist, dass die Serie eine Prämisse hat. Alles, was in der Serie passiert, dient einem Ziel. Und dieses Ziel, dass jeder, der die letzte Folge gesehen hat, merkt ja auch, dass es letztlich darum geht zu erzählen, wie ein Mensch, der, vom guten Mann, der aber irgendwie schwach ist in seinem Leben oder unterdrückt ist, sich dem Bösen hingibt, um in eine Machtposition zu kommen und jemand zu sein. Und die Serie erzählt das mit allen Konsequenzen, die es gibt. Also sie weicht davon nie ab und im Grunde verweist alles, was in der Serie passiert, immer wieder auf diese eine Folge, nämlich die erste, wo Walter White entschließt, Meth zu kochen. Und das hat was von Shakespeare. Es gab recht viele Artikel dazu, wo es mit diesen klassischen Uhrwerksdramen verglichen wurde. Uhrwerkdrama ist im Grunde eine große Geschichte, wo alle Teile ineinander greifen und am Ende eine funktionierende Uhr im symbolischen, übertragenen Sinne eben zu haben. Und das finde ich klasse. Und diese Konsequenz finde ich einfach geil. Ich vergleiche es vielleicht mit eine große Serie auch der letzten Jahre, die auch sehr, sehr character-driven war, ist Mad Men, die sich aber dann irgendwann verloren hat. Du hattest das Gefühl, okay, die Figuren treten auf der Stelle, so jede Figur wurde etabliert, sie entwickelt sich nicht weiter. Und das gibt es in Breaking Bad nicht. Alle Figuren machen eine Entwicklung durch, alle verändern sich, die Verhältnisse untereinander verändern sich und unsere Sympathien auch für die einzelnen Figuren verändern sich. Nimm zum Beispiel Hank. Hank ist für mich das beste Beispiel, der am Anfang noch als so ein richtig mieses Hau drauf Proletenarschloch rüberkommt. Und du denkst, okay, das wird vielleicht der Antagonist sein oder irgendwie, ich mag ihn aber nicht. Der dann aber von Staffel zu Staffel durch seine moralische Integrität immer mehr und mehr zum Helden dieser Serie wird. Und das finde ich einfach super. Und wie gesagt, alle diese Dinge zu erzählen und auch diese Wandlung zu erzählen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren und auch die Figuren aus den Augen zu verlieren, finde ich wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja. Also bis auf den Punkt, dass er sich ja nicht, um eine Machtposition zu bekommen, ich glaube wirklich, dass das die Serie sehr schön gemacht hat, dass er nämlich aus der Not praktisch, die Frau ist schwanger, er soll nur noch ein paar Monate leben, er will irgendwie was für seine Familie machen, sich eben diesen Schritt hingibt. Und durch den Zufall, dass er mit dem Hank, glaube ich, auf Patrouille mitfährt und sieht, wie sein ehemaliger Schüler da bei so einem Meth Lab aus dem Fenster flüchtet. Ja. Und da kommt ihm ja die Idee. Und was ich so schön finde, ist, dass man später kann man kaum noch glauben, warum er das macht. Also die Kausalität seines Charakters und seines Bösen ist einem fast nicht mehr glaubhaft. Und dann wird einem nochmal in Erinnerung gerufen, dass es da eben noch dieser verletzte Stolz, dass er damals aus dieser Firma da geschasst wurde und die mit seinen Ideen reich geworden sind. Also das verkannte Genie und die anderen haben Milliarden gemacht. Und das ist für ihn jetzt nochmal die Chance, wo irgendwo der Beste zu sein.
Ja, aber diese Figur ist ja wahnsinnig komplex. Sie ist ja, damit ist ja nicht getan. Die Ambition verändert sich ja auch und zwar recht zügig, bis dann am Ende eben dieser Satz fällt, I did it for myself, den man schon immer geahnt hat irgendwie, aber der nie ausgesprochen wurde. Und ich finde, was ich so faszinierend finde an dieser Figur des Walter White, ist, dass du ihn als Zuschauer eigentlich nie verlierst. Es wäre sehr, sehr einfach gewesen, glaube ich, für die Autoren, ihn über die Klinge springen zu lassen. Aber aus irgendeinem perversen Grund, den ich echt nicht nachvollziehen kann, war es ja auch ist es ein Vergnügen für den Zuschauer, ihm bei seinen Taten zuzuschauen. Und diese Taten gehen ja dann irgendwann bis zu versuchtem Kindermord, wie du weißt, und sogar noch darüber, da wird ja der Tod eines Kindes dann auch in Kauf genommen, er fährt diese Leute um, er ist im Grunde auch der größte Killer in der Serie. Also irgendwo hat jemand mal auf Twitter sowas geschrieben im Sinne von ich weiß nicht, welche Staffel das war, wo der ganze Konflikt mit Gustavo Fring auftaucht, Hermanos Los Bolos, wo es die ganze Zeit um diese Frage geht, ob Gustavo Fring bereit wäre, ein Kind umzubringen, fand ich sehr interessant, dass letztlich der Einzige in der Serie, der bereit ist, ein Kind umzubringen, Walter White. Und selbst dann, selbst bei so einem extrem radikalen Punkt, wo 99% aller Zuschauer bereit sind, auszusteigen, bleibst du bei ihm. Und ich finde, das ist eine wirklich ganz, ganz große Kunst, sowas hinzubekommen.
Voll. Voll.
Ja, also ich weiß halt nicht genau, ich finde das jetzt schon ziemlich extrem, dass du sagst, er ist bereit, ein Kind umzubringen. Also ich kenne jetzt zwei Stellen, die du meinst, und wir dürfen ja spoilern, wie wir wie wir wollen. Das eine ist, wo, ja, ich sage mal, ziemlich eindeutig gemacht wird, dass mit Hilfe von einem Pflanzengift Pflanzengift ist der falsche Begriff, vom Gift, das von aus einer Pflanze gewonnen worden ist, ein Kind in so einen Schockzustand gebracht wird. Das ist der Sohn von der Freundin von Jesse Pinkman, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und die zweite Szene ist, die ich jetzt denken würde, wäre, wo Todd heißt er, glaube ich, dieser blonde, liebenswerte, aber ein wenig naive Neonazi, einfach aus ohne große Not den ein Jungen auf so einem Motorrad erschießt.
Ja, ich meine was anderes. Ich meine gar nicht so sehr die beiden Szenen. Ich meine eher die Szene, dass er Jane sterben lässt und in der Konsequenz sogar noch ihren Vater dann kennenlernt in der Bar.
Du meinst die Freundin von Jesse, die
Die überdosed. Freundin von Jesse, ja.
Okay, alles klar, okay.
Ja, das war echt so die erste Shocking-Szene für mich, wo ich dachte, shit, jetzt ist er echt über so eine Linie gegangen.
Das ist auf jeden Fall, das ist echt so, wirklich, ich war wie elektrisiert, als das passiert ist. Und ich dachte, okay, diese Figur wird noch ganz, 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 ganz düster.
Ja, was ich nur noch von gerade eben noch erwähnen wollte, ist, dass in der ersten, also die erste Sache mit diesem Gift aus der Pflanze, behaupte ich einfach mal, da war er sich so sicher, dass er alles unter Kontrolle hat. Also wenn ja irgendwas rüberkommt, dann ist das ja, dass die Rolle von Bryan Cranston ja an keiner Stelle nicht berechnend ist. Also man hat den Eindruck, dass er bis zum Schluss alles geplant oder zumindest mit den Unwegsamkeiten, die ihm gegeben werden, immer mit klarkommt und dass er einfach auf einer intellektuellen Ebene gewinnt. Also er ist immer irgendwie seinen Gegnern zumindest geistig einen Schritt voraus oder hat immer einen Plan B. Und deshalb würde ich glauben, dass bei dieser Vergiftungssache er einfach gedacht hat, okay, das ist jetzt, also es war riskant, das gebe ich auf alle Fälle zu, aber ich glaube nicht, dass er war sich ziemlich sicher, würde ich mal behaupten, dass das Kind dabei nicht sterben wird. Und bei dieser zweiten Sache, wo Todd tatsächlich das Kind erschossen hat, ich glaube, das hat ihn selber überrascht. Und das Böse, was ich ihm da ankreiden würde, wäre eher, dass er das versucht hat zu erklären. Also er erklärt dann Jesse, das ist jetzt passiert, aber wir konnten ihn auch nicht aufhalten und es ist schrecklich und ich wollte es auch nicht, aber jetzt ist es halt geschehen und so weiter und so fort. Und es da ja tatsächlich schafft, Jesse in einer gewissen Art und Weise davon zu überzeugen, also es ist zumindest nicht zu akzeptieren. Naja,
er schafft es schlussendlich nicht. Aber was man da sagen kann, ist, dass er was mich schockiert hat, ist nicht, dass er diese rationale Sicht der Dinge, wo er ja durchaus recht hat. Also man kann ja den Jungen nicht mehr zurückbringen und warum, jetzt ist es passiert, etc. pp. Aber dass es ihm nichts macht, dass er damit praktisch scheinbar gut leben kann und wir am Jesse eigentlich sehen, okay, es sind nicht alle völlig kalte Hunde, weil der Jesse gerne mal an sowas dann knabbert und zurecht und er hat ihn ja schlussendlich nicht wirklich dazu überreden können, weiterzumachen. Jesse wollte ja aussteigen dann auch definitiv.
Ja, aber ich glaube, das ist ja genau, finde ich, dass der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Charakteren, während Walter halt berechnend und kalt ist und anscheinend auch emotional kalt, ist Jesse viel emotionaler und durch seine Unberechenbarkeit bereitet er eigentlich viel mehr Ärger diesem Paar als Walter. Oder? Findet ihr nicht? Also die gesamte letzte Season, dass Jesse zur Polizei oder zur DEA überläuft und alles, was daraus entsteht bis zum Schluss, zum fatalen Ende von Walter White, könnte ich ganz klar als Jessys Schuld sehen. Denn diese beachtliche Szene, wo er sich mit Walter auf dem Marktplatz treffen will, oder ich weiß nicht, was ein Rathausplatz war, wo er irgendwie so einen Schlägertypen sieht, also so einen Typen mit einer Glatze, der irgendwie ein bisschen muskulöser aussieht, wo er dann ganz einfach glaubt oder sich hat einreden lassen oder seine Emotionen ganz einfach überkocht und dann denkt, dass Walter ihn umbringen will, weil er wieder irgendwie entweder von irgendwie manipuliert wird. Naja,
aber das ist doch die Serie, die legt es ja darauf an, dass so jede Figur im Grunde irgendwie verstehen und nachvollziehen kannst in ihrem Handeln.
Klar.
Und gerade diese Szene ist ja, es gibt ja dieses alte Sprichwort, wer von der Schlange gebissen wurde, hat auch von der Eidechse danach Angst. Und Jesse hat ja quasi über mehrere Seasons hin mitbekommen, wozu Walter White fähig ist und was für ein Brainer auch ist, wie gerissen er ist und was für Tricks er auf Lager hat. Natürlich wird man da paranoid. Du weißt ja nicht, woran du glauben sollst. Und ich meine,
aus Fehlern lernt man.
Eben, aus Fehlern lernt man. Und Walter White hat im Grunde drei Waffen, die er die ganze Serie über benutzt. Das erste ist sein Intellekt, ja, mit dem er versucht, halt seine Gegner irgendwie in Schach zu halten. Die zweite Waffe ist Gewalt dann letztlich, weil jeder seiner Gegner am Ende stirbt, ja, also erschossen wird oder erwürgt oder wie auch immer oder in einer Salzlache aufgelöst. Und die dritte ist, und das ist eigentlich die den meisten Schaden einrichtet, ist zu lügen. Walter White ist die einzige Figur in dieser ganzen Serie, mal Jesse im Polizeiverhör ausgenommen, ja, die sich um Kopf und Kragen lügt, seine Familie belügt, seine Geschäftspartner belügt, Jesse belügt. Und natürlich, wenn du dann in so eine Situation kommst, dass du ihn auf der Bank sitzen siehst, ja, und nebendran ist so ein Typ, der auch gut ein Mörder sein könnte, so einer, wie man sie in der Serie vorher schon zig gesehen hat, natürlich haut er dann ab und zieht den Schwanz ein.
Ja, okay, sehe ich ein, aber ich würde halt immer noch das Ende von Walter White immer noch Jesse mehr oder weniger die Schuld geben, wenn es darum geht.
Das Ende von Walter White ist nicht Walter Whites Schuld und von niemand anderem. Eben. Wieso von
jemand
anderem?
Das ist die ganze Geschichte. Ich verstehe auch nicht,
Carsten. Das ist die ganze Idee der Serie.
Carsten will immer noch das funktionierende Drogending sehen und ist jetzt sauer, dass der Jesse das alles verbockt hat. Das ist doch von jeder Season, von Season zu Season, ist es doch mehr aus dem Ruder gelaufen. Ist es eigentlich das, was man auch so kennt, bis auf irgendwelche Rap-Texte, das ist das Drogengeschäft und wenn man sich so richtig da reinkniet, dass das nie gut endet. Und auf dieses Ding ist es doch rausgelaufen. Man hat ja schon immer gedacht, wer beißt zuerst ins Gras, Jesse oder Walter White? Und dass das irgendwann mal enden muss und nicht so enden kann, dass die beide auf irgendeiner Yacht, also wenn das so geendet hätte, ja, dass die irgendwo in der Karibik auf einer Yacht sitzen und sich so ein High Five geben, dann wäre ich auch nicht zufrieden gewesen mit dem Ende.
Ja gut, aber ich meine, dann erklärt mir Folgendes. Walter White war draußen. Er war mit seiner Frau wieder versöhnt. Er hat sich auf sein Carwash-Ding eingestellt. Es kam sogar diese Frau, die immer Stevia trinkt oder Stevia in ihren Kaffee packt und hat ihn gesagt, ja hier, mach doch wieder mit. Und Walter ist ausgestiegen. Und er war eigentlich aus der ganzen Nummer meiner Meinung nach draußen. Und das, was dann passiert ist, finde ich... Ja,
aber die Serie, denke ich, und so blauäugig ist auch der Zuschauer nicht, dass er denkt, dass du nach so einer Karriere einfach von heute auf morgen aussteigen kannst, indem du sagst, ich habe keinen Bock mehr. Die Vergangenheit holt dich ja ein. Aber diese Vergangenheit, die ihn einholt, hat er selbst geschaffen.
Eben.
Die hat er selbst geschaffen. Es war nicht Jesse, der zu ihm kam und gesagt hat, hey, yo, Mr. White, hast du Bock, Meth mit mir zu kochen? Sondern es war Walter, der auf ihn zukam. Und von dieser Entscheidung, ich meine, nicht ohne Grund fängt die, und da sind wir uns hoffentlich einig, dass die beste Folge tatsächlich die Ozymandias-Folge ist, in der Hank erschossen wird, die wirklich brillant ist. Nicht ohne Grund fängt diese Folge an mit dem Telefonat, das Walter White damals beim ersten Ausflug, Kochausflug in die Wüste, mit seiner Frau telefoniert und sie belügt. Die Serie fängt mit der ersten Lüge an und die letzte Folge ist tatsächlich auch die erste Folge, wo Walter White zum ersten Mal die Wahrheit sagt, nämlich sagt, ja. I did it for myself. Und durch ihre Reaktion quasi auch belohnt wird, sage ich mal jetzt auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise. Und Jesse da irgendwie, also das ist zu simpel und das ist zu einfach. Ich glaube, dass das so hinzubiegen, das nimmt der Serie ja auch einfach unglaublich viel Komplexität. Weil Jesse ist ein Opfer von, meiner Meinung nach, ein Opfer von Walter White. Ja. Das ist ein naiver kleiner Junge, der in die Hände von einem extrem manipulativen, gerissenen Mentor geschmissen wird.
Okay, also was ich verstehe ja ungefähr, glaube ich zumindest, eure Position.
Und der am Ende als ultimative Bestrafung, ja, in diesem Folterkeller landet, wo er gezwungen wird, Meth zu kochen und vorher noch reingewirkt bekommt, dass Walter seine Freundin hat sterben lassen.
Ja, das war also, echt das Bild, dass du nach dem Motto, du wirst sterben, aber wir foltern
dich vorher noch ein bisschen. Ja, wenn ich dich nicht erledigen kann, dann gebe ich dir noch eins mit, so auf den Weg quasi. Und Ich, also da Jesse jetzt irgendwie als Schuldigen auszumachen, das funktioniert nicht.
Ja, aber was ich zumindest da noch gerade ziehen möchte oder wo ich euch dann zumindest noch immer noch widersprechen möchte, ist, dass er nicht quasi der super ultimative Böse ist. Er hatte viele Möglichkeiten, noch schlimmer zu sein und vielleicht auch, ich meine, man kann ja nur spekulieren, lebend aus der ganzen Nummer rauszukommen, aber er hat auch bis ganz zum Schluss oder vielleicht gerade erst zum Schluss immer noch, wie soll ich das sagen, das Gute oder den harmlosen Weg gesucht. Die Beispiele, die die da halt zu nennen wären, ist zum Beispiel die Sache mit Hank, dass er die Neonazis angerufen hat und dann zum Schluss halt den Angriff abgeblasen hat und versucht hat, die Sache noch wieder gerade zu ziehen, was aber nicht funktioniert hat, wo du hast ja die Folge, ich kann den Titel nicht so gut aussprechen, Ozymandias? Ozymandias? Ja, egal, aber ihr wisst, welche Folge ich meine. Wo Hank dann als auch zum Schluss gesagt hat, er hat seine Entscheidung schon längst getroffen, ja. Kurz vorher, ich weiß nicht, ob es in derselben Folge war oder in der Folge davor, das ist bei mir jetzt so ein bisschen verschwommen, hat er ja noch versucht, die ganze Sache umzudrehen. Ja. Er hat gesagt, nee, er schießt die nicht, nein, kommt nicht, es ist jetzt vorbei. Also er hatte ja quasi gefühlt, oder zumindest für mich als Zuschauer, hat er aufgegeben. Und er hat ja zum Schluss, als er versucht hat, in diesem, ja, man könnte es fast schon Selbstmordkommando nennen, wo er versucht hat, die Neonazis umzubringen, hat er ja auch noch quasi Jesse gerettet. Ja, auch da gab es eine, zumindest wenn auch kleine...
Nein, aber Carsten, es ist nicht so, dass er das ultimative Böse ist. Das ist auch das Schöne an der
Serie. Ja gut, dann habe ich euch vielleicht falsch verstanden.
Natürlich ist er wesentlich böser, aber es muss ja immer noch ein bisschen der Realität nahe sein. Und er war nun mal einfach der unterdrückte Lehrer. Und das war übrigens der einzige Kritikpunkt, dass es dann am Ende irgendwann rauskam, dass alles, die ganzen Seasons, die wir gesehen haben, scheinbar nicht mal ein Jahr ausgefüllt haben. Also dieser Übergang, dieses zeitliche, das haben sie, finde ich, da hätte ich ruhig sagen können, 3 oder 4 Jahre. Aber das ist ja das, was die Serie so gut macht, dass eben so einen Charakter, ich könnte jetzt auch sagen, Adolf Hitler ist auch mit seinem Hund spazieren gegangen. Also niemand ist so böse.
Nee, niemand nur ist böse.
Niemand ist nur böse, wie es vielleicht Darth Vader oder so war, in irgendwelchen Science-Fiction-Serien. Von daher ist es logisch. Und man will ja auch, und das hat ja Memo schon so schön gesagt, man ist ja auch trotzdem, selbst am Ende, wo man denkt, ey, wenn jemand überleben muss, dann ist es Jesse. Selbst am Ende ist man trotzdem nicht so, dass man nicht noch irgendwie an der Seite von Walter White bleiben will und wissen will, was mit ihm. Man wünscht ihm ja nicht wirklich den Tod, sondern man denkt, okay, es geht jetzt bei ihm nur noch in eine Richtung, aber lass Jesse leben. Und ich finde es gut, dass er eben eine komplexere Person ist und nicht einfach nur böse. Aber ich finde auch diesen Aufstieg, ich habe das so genossen. Ich weiß, als ich die erste Season gesehen hatte, wo er noch diesen beschissenen Schnauzer hatte und diese komische Frisur und alles, dass ich dachte, als dann irgendwann so langsam losging, ich glaube in der zweiten Season, wo er bei diesen Mexikanern da im Ghetto eingelaufen ist und diesen komischen Crackstein auf den Boden geschmissen hat und so eine Explosion war. Und als er sich dann den Hut aufgezogen hat, da habe ich noch damals zu meiner Frau gesagt, so, oh, hey, vielleicht wird es mal so ein richtiger Badass-Drogendealer. Und man will das auch. Und man fand auch dieses Heisenberg-Ding, fand man auch so cool. Und wer hat nicht die Szene genossen, als sie sich mit diesen Großdealern aus einem anderen Teil Amerikas getroffen haben? Er so, you tell me my name. I wanna hear it. Und dann so irgendwann so, are you Heisenberg? Und also das sind einfach so Szenen, wo man einfach, man, das ist wie so ein kleines, so ein Wirtschaftssimulations-Videospiel.
Ja, aber die Serie fängt ja auch beschwingt an. Ich meine, die erste Staffel ist ein Buddy-Movie über einen vertrottelten Lehrer, der mit einem etwas dämlichen Schüler zusammen ins Drogengeschäft einsteigt. Daraus kann man super einen 110 Minuten funny Film machen.
Ja, so. In jeder Season hast du diese Comedy-Elemente.
Klar, ich hab mich totgelacht, aber sie werden weniger, das wollte ich sagen.
Als Jesse die Serie als Jesse bei Walter White in der letzten Season zum Essen eingeladen war und seine Frau und Walter sich die ganze Zeit so andingsen, wie er das Glas im Mund hat und so hin und her guckt, ich fand, das war echt beste Comedy.
Klar, aber es wird weniger. Echt
schön gemacht.
Es verändert sich und so wie die Figuren sich verändert, ändert sich ja auch der Tonfall der Serie und das finde ich super. Das gibt's viel, 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 viel zu selten.
Ja.
Was ich der Serie auch echt hoch anrechnen kann, und ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich Serien, wie ich eben erzählt habe, meist nicht über die erste Staffel hinausschaue, ist, dass sie ein Ende hat. Und zwar ein auserzähltes Ende, das super funktioniert. Einfach die Geschichte zu Ende erzählt, einen Punkt setzt, eine Message hinterlässt, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es gibt keinen dummen Twist am Ende, es gibt kein irgendwie, aber so ein offenes Ende, und das hat mir, finde ich super. Finde ich super. Und wie ist es denn in anderen Serien so?
Vielleicht. Also die ersten Staffeln von The Shield muss man sich durchbeißen, aber bei The Shield, wo es um so eine Gruppe Bad Cops geht, machen die das auch ziemlich konsequent am Ende. Also da geht die letzten 2-3 Staffeln geht's nur noch, und da, es gibt auch eine Staffel, wo Forrest Whitaker so brilliert. Also ich fand The Shield auch eine ähnlich geile, es ist einfach eine andere Art von Serie, und man muss sich echt durch die ersten 2 Staffeln durchbeißen, weil die echt noch so Folge für Folge so sind, aber dann irgendwann folgt sie nur noch einer Handlung, absolut stringent, und es wird echt verheerend, und es hat auch ein eindeutiges Ende. Hm. Und Carsten, hast du The Shield fertig geguckt?
Nein, leider immer noch nicht.
Oh, schade.
Ja, ich muss es nachholen, aber es kam halt so viel Besseres.
Ja. Ja, ist auch, aber es gibt natürlich, bei Dexter zeigt ganz toll, wie man es 7 Staffeln oder so durchhalten kann, eben das nicht zu machen. Wo eigentlich jede Staffel am Ende, am Anfang wieder die letzte Staffel geresettet wird und er ständig weiter mordet, und um sich rum die Polizisten, die immer mal, wo jede Season ein anderer ihm auf die Schliche kommt, den er dann echt mit super billig wieder davon überzeugt, dass er nichts am Stecken hat, keinen Dreck am Stecken hat. Und das ist anstrengend nach einer Weile. Es ist am Anfang total cool und total spannend, und man guckt sich's gerne an, und dann irgendwann denkt man, fuck it, ich habe die letzte nicht gesehen, da wird er wahrscheinlich draufgehen oder flüchten oder ins Gefängnis kommen, ich weiß es nicht. Aber da sieht man deutlich, wie gut Breaking Bad ist. Obwohl auch bei Breaking Bad, ich glaube, der Erfolg dafür gesorgt hat, dass wir eine Staffel mehr bekommen haben, als sie ursprünglich gedacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jesse Pinkman sollte eigentlich schon in der ersten Staffel draufgehen von Breaking Bad. Und das war irgendwann drin, und ich weiß, dass es am Set ein Running Gag war, dass sie immer wieder gesagt haben, so, hey Jesse, ich habe gehört von den Drehbuchschreiben, dass das jetzt heute dein letztes Shooting ist, weil die da wirklich noch von Folge zu Folge geschrieben haben. Ja. Und ich weiß, dass bei mancher Season, und das finde ich echt brillant, mancher Season sie einfach nur bis zum Ende geschrieben haben, und es gab Seasons, ich glaube die dritte war es, wo man dachte, okay, die haben sich in eine Ecke geschrieben, wo sie nicht mehr rauskommen, und wo man, wenn man sich das Gesamtwerk anguckt, wo man das gar nicht glauben kann, dass sie, also natürlich werden sie einen Big Picture gehabt haben, dass das irgendwie ganz schlimm endet und immer schlimmer wird, aber ich finde diese ganze Geschichte, also diese Perfektion, wie dieser Gustavo gekillt wird, dieser Alte, der praktisch nur eine Funktion hat, nämlich auf diese scheiß Klingel zu drücken. In der ganzen Serie macht er nichts anderes, als auf die Klingel zu drücken.
Nein, das war nicht Gustavo. Gustavo ist Hermanos Los Bolos. Der kluge Chicken.
Du meinst den Typen, der nur
Nein, der Chicken Baron, der geht doch drauf durch den Bimmeltypen. Der Bimmeltypen als letzte Amtshandlung.
Ja, stimmt, um sich zu rächen.
Nur das, was er immer gemacht hat, nämlich auf diese Scheiß, und wieder Walter White als Supermanipulator, der praktisch den Typen, der ihn hasst auf den Tod, dazu kriegt, für ihn diesen Gustavo ins Jenseits zu befördern. Aber dass er ihn dann, dass sie dann praktisch, lass jemand hochgehen mit einem Knopfdruck, dass sie dann dafür diesen Typen ins Spiel bringen, und das fand ich so genial. Und dieses, ich habe kurz gedacht, als der Gustavo dann aus dem Zimmer gelaufen ist, habe ich gedacht, oh Mann, das ist aber nicht Breaking Bad, dass er jetzt das überlebt, das hätte ich bei Dexter oder 24 erwartet. Und dann dreht er sich um und dann sieht man den Schädel so. Das war natürlich ein bisschen cheesy Gore, aber ich fand's
aber war du, sehr du beruhigt. Hast es ja oft genug beim Teddybär im Pool gesehen. Das fand ich super, dieses Foreshadowing, dass man im Grunde in jeder Folge oder jeder zweiten im Laufe dieser Staffel diesen pinken Teddybär sieht, dessen halbes Gesicht weggebrannt ist, und am Ende erfüllt sich das Bild dann bei Gustavo Fring.
Ja, also da habt ihr jetzt zwei ziemlich coole Sachen, finde ich, angesprochen. Das erste mit diesen, ich sage es mal einfach, mit der Kameraarbeit, das finde ich ist erstaunlich gut gelungen. Also es gibt so häufig so Szenen, was mir noch so im Kopf festgebrannt ist, ist diese eine Szene, wo Skylar sich mit Walter streitet und es eskaliert, und die Kamera hat irgendwie in der linken Hälfte des Bildes oder im linken Teil des Bildes so ein Messerset, so ein Küchenmesserset mit so unterschiedlichen Messern, und in der rechten Seite ein Telefon, also so das Bedienteil eines Heimfunktelefons, und die Kamera bleibt also wirklich liegen, und Skylar bewegt sich darauf zu, und man hat dann quasi als Zuschauer, weil man ja schneller denken, also schneller in sich in die Situation reinversetzt als die Geschehene Geschehnisse tatsächlich passieren, denkt man wirklich darüber nach, okay, greift sie jetzt zur Waffe? Ist sie ein Typ, die jetzt zur Waffe greift? Oder ruft sie einfach nur die Polizei und macht die ganze Sache noch schlimmer? Und es gibt so häufig so gute Kameraeinstellungen und weiß ich nicht, so einfach toll aufgesetzte Szenen,
dass es einfach Spaß macht zu gucken. Die Kamera ist der Wahnsinn. Also gerade für eine Serie ist wirklich, dass sie wirklich versucht haben auch und es geschafft haben, eine erzählende Kameraarbeit zu nutzen, die nicht nur einfach abfilmt und abbildet, sondern immer mehr Informationen im Grunde vermittelt, als nur rein das, was im Bild zu sehen ist. Und das in Kombination mit diesen unglaublich geilen Montagen. Ich habe im Fernsehen noch nie so gute Montagen gesehen, wo einfach nur Dinge passieren zu einem Musikstück wie in Breaking Bad. Das muss echt mal gesagt werden. Und super ist auch, im Gegensatz zu solche Serien, gerade amerikanische Serien, haben ja immer einen großen Pool aus Autoren, die Drehbücher vorlegen. Und ich glaube, das waren 7, 8 oder sogar 10 bei Breaking Bad. Aber es gab für alle Folgen nur diesen einen Chefkameramann, Michael Slovis, der auf ein paar wenige Ausnahmen irgendwie ausgefallen ist, wahrscheinlich aus Krankheit oder Urlaub oder warum auch immer. Und die Kamera ist Wahnsinn. Wahnsinn,
ja, also da sind halt echt auch solche Gags drin, wie dass zum Beispiel etwas geschaufelt wird und man sieht das aus der Sicht der Schaufel. Also
so GoPro-Effekte haben sie.
Ja, genau.
Haben sie ja oft genutzt, ja.
Ja, sehr oft. Haben sie nicht auch irgendwie, die haben auch öfter eine direkt beim Walter in die Fresse beim Kochen und ja, so gehabt, genau, oder nicht?
Ja. Und auch super, ich meine, mir fallen gerade so viele Dinge ein, was mir auch super gefallen hat, ist diese Struktur mit dieser Pre-Credit-Sequence, also die Szene, die vor dem Vorspann kommt, die immer so eine große Frage aufwirft und du dich fragst, oh Gott, wie kommen wir da hin? Oder, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Und, oh Mann, was passiert in dieser Folge? Oh, und das fand ich super. Und sie brechen es aber einmal und der Bruch ist so geil. Was heißt, sie entscheiden sich einfach für eine extrem exzentrische Methode. Ich glaube, das ist in der zweiten Staffel, wo du statt irgendwie der ersten Szene so ein Musikvideo siehst, das Mexikaner singen, so Mariachis, über die Geschichte von Walter White, der schon irgendwie Heisenberg schon so einen Ruf in Mexiko hat. Wisst ihr, welche Szene ich meine, die mit so trashy Videoeffekten geschnitten ist und so wie halt billige mexikanische Musikvideos. Das ist super.
Aber haben Sie immer am Anfang eine Szene gehabt vom Ende der Folge eigentlich?
Nee. Keine Szene, auftaucht. Das war eine eigenständige Szene, die dann irgendwo entweder später fehlt oder hinleitet dann zu der tatsächlichen Episode.
Oder das macht nämlich Damages
oder sowas.
Damage ist übrigens sehr schön, wo auch Glenn Close mitspielt. Die fangen die erste Folge einer Season immer mit irgendeiner ganz krassen Szene an, die, wo man denkt, der killt den und wie kommen wir jetzt dahin? Mhm. Und dann spielt die ganze Serie auf diese Szene zu und am Ende sieht die Szene, wenn man sie dann im entsprechenden Kontext anguckt, entschlüsselt sie sich zu was völlig anderem oder endet sie anders, als man erwartet und das mochte ich immer sehr in der Serie, wo übrigens auch der geile polnische, glaube ich, Mitkoch von Walter White, der am Ende ihm den Kopf kostet, weil er ihm diese Widmung in dieses eine Buch geschrieben hat, mitspielt und eine völlig andere Rolle spielt. Ein super Charakterdarsteller. Aber noch was, ich will noch mal kurz die unglaublich guten neuen Charaktere, die in der letzten Season neu dazu kamen, durchgehen, weil Carsten den vorhin als gutmütigen, diesen Todd,
Matt Damon der gutmütige Neonazi,
aber gutmütige, Neonazi.
Er sieht so harmlos aus, ja, also
das ist doch die Idee.
Ich fand diese Figur ganz vorneweg, so gut.
Sieht der Typ aus wie Matt Damon oder sieht der Typ aus wie Matt Damon?
Er sieht aus wie Matt Damon.
Hast du gesagt, sorry, ja, okay.
Aber er sieht aus wie...
Er ist auch in den Fankreisen als Matt Damon bekannt.
Geil. Nein, aber der Typ, ja, ähnlich wie in Game of Thrones, wo ich diesen jungen König nicht nur hasse, sondern ihn auch gleichzeitig liebe, weil es ist so wichtig, dass man nicht nur diese positiven Emotionen bei einer Serie hat, sondern auch Leute so richtig hasst. So wie man damals in Fackeln im Sturm den David Carradine gehasst hat.
Ja.
Und diesen Typen, ja, gerade dadurch, und das fand ich so perfekt, dadurch, dass er nicht so wie sein schmieriger Onkel ist, sondern dass er praktisch so einen Nice-Guy-Look hat und wie er den Typen so umbringt und dann mit seiner halb dämlichen, halb völlig harmlosen, ja, ich muss das machen und so. Und dass dann recht schnell schon dieser Übergang kommt, wie sie dieses Motorrad auseinanderbauen. Das sind solche Schockmomente, die man, obwohl man alles erwartet in der letzten Season, einen trotzdem völlig aushebeln. Und dann im Kontrast dazu diese völlig hyperaktive Stevia süßende Tuss, die wo man am Anfang noch ein bisschen Mitleid hat und denkt, oh, was für ein fragiles Pflänzlein ist das, und irgendwann merkt man, dass sie halt völlig geldgerichtet denkt und arbeitet und eben überhaupt nicht so ängstlich ist, wie man denken könnte, als der Mike bei ihr vorbeikommt.
Ja, aber selbst jemanden wie Todd, ja, gestehen die Serienschreiber mehr Szenen ein als die man jetzt irgendwie so in Erinnerung hat. Ich meine, allein, dass sie ihm zugestehen, so eine kleine Liebesgeschichte zu der Stevia-Muschi, die sich irgendwie anbahnt zu erzählen. Und das finde ich super. Ich meine, sie haben sich wirklich Mühe gegeben, den Figuren, egal wie Klischee oder abgedroschen die sein mögen oder einseitig, immer eine zweite oder dritte oder vierte Ebene zu geben, Dimension zu geben. Und das ist super. Und ich glaube, das ist auch die Chance von Serien, weil sie natürlich durch die Laufzeit auch die Möglichkeit dazu haben. Du kannst über 10, 20 Folgen dann immer mehr und mehr Facetten beifügen. Das Problem ist, dass viele Serien stehen bleiben dann nach einer Weile.
Das wäre übrigens die Frage, die ich dir gestellt hätte, ob du nämlich nicht da zustimmst, dass eine Serie nämlich gegenüber einem Film doch eine Stärke hat und man Breaking Bad so, wie man es als Serie erlebt hat, einfach nicht in zwei, auch nicht in zweieinhalb Stunden packen kann.
Klar, natürlich, absolut. Ich meine, Breaking Bad, das darf man echt nicht vergessen, erfüllt vieles von dem, was Filme mal getan haben, aber heute gerade jetzt Mainstream-Filme nicht mehr schaffen. Gerade das fand ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen, nämlich wirklich ein menschliches Drama zu erzählen, das eine Prämisse hat, das eine Hybris erzählt, das interessante Figuren hat. Das geht auch in 110, 120 Minuten. Wir kennen genug Filme, wo die Figuren einem innerhalb von kürzester Zeit ans Herz wachsen und unvergessen bleiben. Aber das schafft Hollywood nicht mehr. Und ich glaube, die Serie schafft das ja nicht allein durchs Drehbuch, sondern auch dadurch, dass die Schauspieler es schaffen, diese Figuren auf dem Papier mit unglaublich viel Leben und Ambivalenz zu füllen. Ich meine, Walter White und Skylar White, seine Frau, die eine Szene, das ist so wahnsinnig gut gespielt, wenn er auf der Flucht vor der Polizei ein letztes Mal anruft, um ihr mehr oder weniger offen am Telefon zu drohen, dass er Heisenberg umgebracht hat und genau, du weißt gar nichts und sie eigentlich reinwäscht und wie beide eben in den Momenten spielen, wenn sie nicht sprechen, wo dann die tatsächliche Meinung oder die tatsächlichen Gefühle dann irgendwie so kurz aufblitzen, so etwas schauspielerisch hinzubekommen, ist der Wahnsinn.
Ja, und das finde ich passiert auch definitiv in den Nebenrollen. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Schraders, also der DEA Hank und seine Frau, dass die irgendwie mal so in der zweiten oder dritten Season irgendwie so weggepackt worden sind. Also die tauchen, wenn ich mich recht erinnere, eine relativ längere Zeit gar nicht auf. Aber in der letzten Season, da wo es halt wirklich zu diesem Endkampf zwischen denen zwischen Walter und Hank kommt, hat auch Marie Schrader und also Schrader.
Hast du die deutsche Version gesehen? Das ist ein
deutscher Nachname, oder? Aber egal. wo ist sie die diese Erpressungs-DVD
die
bekommt.
Die Deutschen waren die größte Einwanderungsgruppe in Amerika.
Also als du gehört hast, Schrader, dachte so, oh cool, es geht auch um Deutsche.
Ja, genau, richtig. Denn so wurden sie mir ja auch vorgestellt. Ich schmeiß die Serie an und dann, in dieser Folge taucht Herr Schrader auf. Nein, also was ich eigentlich viel eher erzählen wollte, ist diese coole Szene bei diesem Mexikaner, wo der Kellner irgendwie ankommt und den irgendwas andrehen will und es an diesem Tisch um so viel geht und sie dann eine DVD bekommen und absolute leeres und gleichzeitig alles aussagender Gesichtsausdruck von den beiden, während sie sich die DVD gucken, in dem alles, aber auch wirklich fast alles auf Hank abgeladen wird.
Das ist so geil.
Und das ist genauso mit dem leeren Gesicht und der gleichen Unfassbarkeit. Das hätte auch der Zuschauer sein können in dem Moment, denn man hat wirklich nicht damit gerechnet. Aber es sind halt immer wieder diese kleinen Momente, die Walter zum absolut, also die, ja weiß ich nicht, so sein richtig Böses rauskommen lassen. Also nicht nur diese DVD, auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, als er diese Carwash-Geschichte kauft und der Typ, dem der Carwash-Laden vorher gehört hat, er ihm noch seinen erstverdienten Dollar nicht übergeben will und ihn dann einfach in irgendeine Sodamaschine stopft. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erkennen könnt, aber das sind halt solche Sachen, wo halt auch wieder das Böse von Walter irgendwie durchkommt.
Was ich auch interessant finde, ist, es gibt tatsächlich eine Figur, die nur böse ist in dieser Serie, der niemals eine zweite irgendwie Dimension zugefügt wird. Das ist der Obernazi. Ich habe das Gefühl, das war auch notwendig, damit Walter ihn am Ende erschießen kann. Wenn der Zuschauer in diesem Typ irgendetwas Schönes gesehen hätte oder irgendeinen Funken Menschlichkeit, hätte das gestört. Ich konnte damit leben. Irgendwie. Ich meine, Tuco, dieser psychopathische Freak in der ersten oder zweiten Staffel, hat diesen alten Vater, um den er sich kümmert. Ja, das, was ihm ja auch wiederum irgendetwas gegeben hat, was Menschliches. Nur der Nazi, der ist so ein bisschen außen vor, aber das ist halt ein Nazi.
Ja, was? Also mir war das Wichtigste, dass der Todd drauf geht. Das habe ich echt schon gesagt. Ey, so ich habe das schon ich habe schon zu meiner Frau gesagt, als man sah, wie er in der Wüste dieses komische Ding, wo aber noch keine Knarre drauf war, und ich so yes, da macht der baut da jetzt irgendwas, wo eine MG drauf lädt, und ich so ey, bitte, eins ist mir wichtig, dass er den verfickten Todd mit dran
kriegt. Der Herzenswunsch.
Das war echt mein Herzenswunsch. Ja. Genau.
Natürlich, aber das hat auch Sinn gemacht, weil Todd kam ja auf die Idee, kurz bevor Jesse erschossen werden sollte, ihn zu benutzen, um Meth zu kochen und dafür sorgt, dass dieses Mädchen, in das er verliebt ist, erschossen wird. Was ich auch übrigens eine ziemlich krasse Szene fand. Ich dachte, ey, wie sehr können die Jesse noch leiden lassen? Also wo kann es noch hinführen? Im Grunde ist der Typ schon innerlich tot. Und so kommt er auch am Ende rüber, wenn er in diese Scheune geführt wird, ja, wie ein lebender Zombie.
Und aber warum haben sie die umbringen? Ich habe gedacht, die gehen hin und zeigen ihm, indem der Typ reingeht, so, hey, wir wissen, wo die wohnt, wir können sie was, aber dass er sie gleich über den Haufen knallt, ja, und sagt, Psychopath, hey, sie hat auch noch einen Sohn.
Ja,
ja, und das ist so krass, das ist so krank. Und die Frage ist übrigens, die ich schon eigentlich am Anfang stellen wollte, ist für euch das Ende der Serie befriedigend und kann man im Grunde von einem Happy End sprechen? Das ist eine Frage, die ich mal an euch beide gerne gestellt hätte.
Das Ende, habe ich ja eben schon mal gesagt, finde ich super, einfach weil es ein Ende ist, weil es einen Punkt setzt, weil es die Geschichte auch zu Ende erzählt und alle Nebenstränge. Du wirst dich nicht fragen, okay, wie geht's jetzt weiter, außer jetzt vielleicht, wie geht's weiter für Jesse, aber der kommt schon auf die Beine. Und das hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, ist, dass diese Idee, dass Walter White im Grunde in der Ozymandias-Folge schon stirbt. Also innerlich schon stirbt und damit über die Klinge springt. Und ich finde, das wird gerade durch die letzte Folge unterstützt, in der Walter White so ein bisschen wie ein Geist zurückkommt, um Dinge gerade zu biegen. Das hat mich an Scrooge erinnert, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die euch hoffentlich geläufig ist, über diesen gierigen Mann, der von den Geistern besucht wird und dann in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reist, um zu sehen, wie das Leben ohne ihn wäre und dadurch zu einem besseren Menschen wird. Und das hat mir gut gefallen, also diese Inszenierung, dass er plötzlich in Räumen steht, dass die ganze Polizei nach ihm sucht, dass ihn aber niemand irgendwie sehen kann, wie er sich von seinem Sohn verabschiedet und der Sohn kriegt nichts davon mit und er verschwindet diffus irgendwo, Walter White verschwindet diffus im Hintergrund, löst sich fast schon auf, wenn er bei Skyler hinter dieser Säule auftaucht, ja, man hat ihn vorher nicht gesehen und er steht unter diesem hellen Licht, fast schon transparent, eben auch wie ein Geist, fand ich super, hat mir echt gut gefallen und ich finde es auch sehr konsequent, dass Walter White dann seinen Segen oder seinen Seelenfrieden im Chemielabor findet, was ihm offenbar das Wichtigste war in seinem Leben, nämlich die Liebe zu der Chemie. Und ja, fand ich gut. Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt irgendwie daran, ja, was dann hätte besser machen können oder ich meine, es wird sicherlich ein paar Hohlköpfe geben, die sich ein Twist-Ending gewünscht haben oder, keine Ahnung, dass Jesse das Walter White erschießt. Aber dann wär's, weißt du, dann, wenn Jesse ihn erschossen hätte, dann wär's Jessys Serie gewesen. Weißt du, dann wäre die ganze Serie letztlich darum gegangen, dass Jesse sich von Walter White emanzipiert und am Ende frei von diesem Dämon ist. Aber es ist nicht Jessys Serie, es ist Walters Serie und die Serie fängt mit Walter an und sie endet auch mit ihm und zwar endet so konsequent, wie es nur geht. Ja. Weiß ich, also rein aus der Drehbuchperspektive her fand ich super.
Ja. Also ich habe es auch als Happy End übrigens empfunden, ist es, weil ja. Jesse überlebt hat. Wenn Jesse draufgegangen wäre, hätte ich es nicht als Happy End empfunden wahrscheinlich, ja. Weil ich finde, er hat so gelitten, er musste freikommen.
Ich finde das so erstaunlich. Also Jesse war mir bei Weitem nicht so wichtig. Ich muss natürlich, also das muss man jetzt klar voneinander trennen. Ich finde es natürlich schade oder ich bin traurig darüber, dass Walter White gestorben ist. Und damit ist halt wirklich, also hat die Serie jetzt erstmal gefühlt ein Ende. Außer wenn natürlich irgendein Hollywood-Produzent 75 Millionen US-Dollar bietet, um dann nochmal irgendwie ihn wiederbeleben zu lassen. Und in der letzten Sekunde wurde dann doch wieder belebt, aber nein, so.
Also es kommt ja diese Spin-off-Serie mit dem Better Anwalt, Call mit Saul, dem Saul. Ja. Und da sollen auch Walter White und Jesse Pinkman neben Gastauftritte haben, aber ich glaube echt, dass man die dann zufällig im Hintergrund mit ihrer Familie noch einkaufen sieht, weil alles andere würde keinen Sinn
machen. Ich stelle mir eine Soap vor, weißt du, wo dann irgendwie in so alles spielt im Büro von Saul Goodman und ständig kommen irgendwelche Leute durch die Tür und wenn dann Walter kommt, bleibt er kurz stehen, um den Applaus so ausklingen zu lassen aus dem Publikum.
Also was ich halt sagen will, ich bin natürlich traurig darüber, dass die Serie vorbei ist, aber nichtsdestotrotz ist das Ende gut. Also die Geschichte ist abgeschlossen, ähnlich, ich meine, das kann man vielleicht mit so klassischen, ich sag mal, Unhappy Ends vergleichen wie, mir fällt gerade der Titel des Films nicht ein, aber ein Luc Besson-Film mit Natalie Portman.
Leon.
Ja, genau, wo ja zum Schluss, Achtung, Riesenspoiler, ja, Leon auch stirbt, ja, aber das ist ja auch ein eher trauriges Ende, aber im Endeffekt macht es das Ganze irgendwie besser, denn aber das finde ich natürlich schade. Dass Jesse stirbt oder überlebt, das ist mir nicht so wichtig wie Philipp, also ich konnte mich mit Jesse nie so wirklich anfreunden, also ich fand, er war irgendwie, wie es Walter auch mehrfach gesagt hat, mir fällt schon wieder der Name von dem ich sage mal bösen
Leon, Ausbilder. Der Profi.
Nein, leider nicht. Der zum Schluss dann auch erschossen wird, was Jesse nicht glaubt. Aber okay, wer wird in der Serie nicht erschossen? Mir fällt es wahrscheinlich nicht. Mike, genau, vielen Dank. Mike sagt ja auch, Jesse ist unberechenbar und Jesse ist gefährlich und genauso wie Todd auf einer.
Aber er meint damit unberechenbar und gefährlich, Reliability, meinte.
Und natürlich hat Jesse eine Freundin, die auch gleichzeitig drogenabhängig ist. Natürlich legt er sich mit irgendwelchen Leuten an, die gefährlich sind für die ganze Operation. Natürlich geht er zum DEA und macht viele Sachen gefährlicher. So oder so.
Aber gefährlicher, da ist es doch schon vorbei.
Ja,
das
nein,
ist immer noch so. Du hast gehofft, dass die sich wieder zusammenraufen.
Ja, natürlich, aber ich hätte.
Das war doch für jeden super gut nachvollziehbar, dass er gedacht hat, ey, jetzt reicht's mich, lass mich nicht nochmal von dem verarschen.
Ach komm, der schmeißt die Kohle aus dem Fenster raus, also und nicht.
Ja, Mann, der war dabei, wie ein 10-jähriger Junge abgeknallt wird. Der hat gedacht, er kann nie wieder im Leben lachen.
Ja,
und das meine ich ganz ernst.
Ich geb dir recht, aber das schaukelte sich ja immer mehr hoch. Und es fing von Anfang an, dass Jesse immer Sachen unberechenbar gemacht hat. Aber ich nehme es ihm ja nicht übel.
Natürlich,
er ist halt der Gegenentwurf zu Walter, der halt berechenbar ist. Und die Frage ist, wer richtet mehr Schaden an in dieser Serie? Weil Jesse richtet letztlich nur Schaden für Walter an. Aber Walter richtet Schaden für seine Familie an, für seine Freunde, für im Grunde seinen Gang und für Jesse. Die Gewichtung ist ja eine komplett andere.
Ich sehe das ja alles ein. Alles, was ich nur sagen wollte, ist, dass Philipp gerade gesagt hat, dass er traurig gewesen wäre, dass er unzufrieden mit dem Ende, wenn ich ihn richtig verstanden habe, unzufrieden mit dem Ende gewesen wäre Jesse gestorben oder hätte.
Ja, ich auch. Ich auch, aber, muss ich sagen. Weil ich Jesse immer als sehr unschuldige Figur empfunden habe. letztlich, also unschuldig in seinem jugendlichen Leichtsinn, und so wie er an den Finger gewickelt wurde und eine tragische Figur, die halt bedeutend schwerere Verluste hinnehmen muss als Walter White. Dessen einziger Verlust ist, dass er im Grunde sein Drogenimperium verliert und in der Konsequenz seine Familie.
Ja, und gut, das ist schon ein ziemlich starker Verlust. Im Gegensatz zu Walter White ist der Rationale und Jesse hat aber noch Moral. Und
das Emotionale,
hat Walter White in den wenigsten Fällen hat er Moral. Also auch wenn Walter White in seiner rationalen Sichtweise immer recht hat, hey, das konnte man nicht verhindern, wir mussten das machen, um das zu machen, scheint es ihm emotional überhaupt nichts auszumachen. Und Jesse zeigt einem wieder, dass man Mensch ist. Also wenn man es guckt, kann man sich mit ihm sehr gut
Es ist natürlich perfide, dass Walter White letztlich auch Jesse dazu bringt, einen eigentlich sehr, sehr unschuldigen Mann zu erschießen, per Kopfschuss. Ja, das ist ja Walters Verschulden. Es ist das, wozu er Jesse getrieben hat. Wen meinst du jetzt?
Den
Assistenten.
Den vietnamesischen Karaoke-singenden Typen, der plötzlich zu viel wusste über das Herstellen. Ja, also ich gebe dir recht. Also das, was man hat das ja auch schon, ich glaube, das war schon in der zweiten Season oder in der dritten Season. Ich glaube, das war, glaube ich, sogar die Sache mit dem erschossenen Kind, wo die zum Schluss, da hatten die ja noch dieses Business mit Häuser entwanzen oder wo die halt versuchen haben, irgendwelche Insekten aus Häusern herauszugiften und dann in diesen Häusern gekocht haben, auch diese Szene war, wo Jesse sehr zerstört war und Walter dann zum Schluss irgendwie so ein fröhliches Lied gepfiffen hat, nachdem er ihm irgendwie erklärt hat, ja, ach, das mit dem Kind ist schon schrecklich und so und okay, alles klar und kommen wir das vorbei, pfeift er da irgendwie und geht und kocht weiter. Aber trotzdem ist mir der Charakter nicht so wichtig wie anscheinend euch.
Natürlich nicht, aber ich denke, das liegt auch daran, dass ein großer Zuschauer sich natürlich lieber gerade mit Walter White identifiziert oder für ihn zumindest irgendwie ihn anfeuert, weil klar, es ist halt die Gerissene, der Mastermind, ja, es ist der Sherlock Holmes der Unterwelt mehr oder weniger und als mit dem Deppen, als mit dem Junkie. Irgendwie, aber letztlich sind wir, denke ich, als Zuschauer dem Junkie, dem Schwachen, den Emotionalen viel, viel näher als der Figur, die Walter White am Ende wird. Weil ich glaube, Walter White, und das hat ein Filmkritiker irgendwo geschrieben, der Walter White am Ende der Serie, ja, hätte keine Probleme, den Walter White vom Anfang der Serie auszulöschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also ich identifiziere mich am meisten mit Walter White Jr. und sitze und frühstücke.
Was ich eher, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr die Debatte so ein bisschen im Netz verfolgt habt, aber Anna Gunn, die Schauspielerin, die Skylar White, die Frau von Walter verkörpert, war ja sehr, 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 sehr vielen Angriffen aus der Netz-Community ausgesetzt, die sie als Bitch, als gnadenlos, als unkooperativ, also die einfach Zuschauer haben die Schauspielerin mit der Figur verwechselt. Das kann passieren, wenn man sich entschließt, nach der vierten Klasse nicht mehr in die Schule zu gehen. Und das fand ich sehr, sehr bedenklich. Und ich habe mich echt gefragt, okay, was? Weil die Angriffe kamen natürlich von Männern, ja, für die ganz klar war, dass Walter White einfach zu dem wird, um sich aus den dominanten Klauen seiner Frau zu befreien. Aber ich habe mich gefragt, was für ein Frauenbild oder generell was für ein Bild von Beziehungen haben Zuschauer wie diese? Also wie schwach muss man eigentlich sein als Mann, um zu sagen, an meiner ganzen Misere und an meinem minderwertigen Ego ist die Frau schuld an meiner Seite. Also da macht man irgendetwas elementar falsch. Und ich fand das sehr, sehr auch entlarvend, zu was die Serie manche Zuschauer getrieben hat, weil ich fand, Skylar ist eine super Figur. Es ist eine unglaublich moralisch integere Figur, viel, viel mehr als Walter White.
Und naja.
Wieso?
Ja, sie betrügt ihn.
Nee, sie betrügt ihn. Okay, ey, big deal, ey. Echt, es ist naja, das Schlimmste, okay, was in der Serie Vergleich passiert. Sie betrügt ihn, nachdem sie herausgefunden hat. Erstmal denkt sie die ganze Zeit, dass Walter White sie betrügt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und sie findet heraus, dass ihr Mann Meth-Dealer ist, ja, Koch. Und sie über Monate und was weiß ich, in jeder im Grunde Lebenssituation belogen hat. Hallo? Ich meine, das ist doch, mein Gott, sie hat eine Affäre. Aber ich frage mich, weil dieses Betrügen ist mir auch oft dann im Netz begegnet, in irgendwelchen Kommentarbereichen. Und aus irgendeinem Grund im Jahr 2013 ist Betrug offenbar das Allerschlimmste, was einem passieren kann im Leben. Und ich meine, gerade in einer Beziehung, wo das Vertrauen komplett weg ist, ja, und der Mann irgendwie komplett over the top geht, ist doch klar, dass es dann zu solchen Auswüchsen kommt.
Wow, das ist jetzt ein ziemlich, ziemlich großes Thema, aber was ich nur sagen will,
für mich persönlich ist es, ich war nie in dieser Situation, aber es ist mir begegnet und es begegnet mir immer wieder im Netz, dass dieses Thema, dass Frauen sozusagen, auch in Filmen oder irgendwo halt zu diesem Betrugsmittel greifen, dass sie halt den schlimmsten Angriffen ausgesetzt werden.
Nee, was ich einfach nur sagen will, ist klar, Walter White lügt sehr viel, aber häufig hat er, man kann ihm ja immer unterstellen, dass sein Ziel war es, er will seine Familie schützen. Klar, es ist natürlich auch unglaublich viel Ego dabei und er will der große Drogendealer sein und der große Meth-Koch, ja. Aber tatsächlich könnte er fast zu jedem Ding, das er sagt, macht, ja, ich habe jetzt nur gelogen oder jetzt hier nur die Unwahrheit gesagt, weil ich brauche das Geld für die Familie, wenn ich irgendwann nicht mehr lebe.
Ja, du kannst dir sicher sein, dass jeder, der ein Doppelleben führt, eine gute Ausrede hat.
Ja klar, aus seiner eigenen Sicht ist das wahrscheinlich auch so und er glaubt das ja fest und und Skylar ist ja an vielen Stellen, ich weiß nicht, ob sie auch manchmal einfach ein wenig böser wird, aber es gibt halt diese gesamte Szene oder diesen gesamten Strang mit ihrem ehemaligen Chef, der ein ziemlich böses Ende erfährt, er fällt unglücklich, denkt aber und wird dadurch, ich glaube, querschnittsgelähmt oder sogar noch schlimmer, wie nennt man das, wenn man irgendwie ab dem Hals nichts mehr bewegen kann?
Paralysiert? Ich weiß es
nicht. Ja, keine Ahnung. Zumindest es endet nicht gut für ihn und er denkt, dass Skylar das organisiert hätte, dass sie es tatsächlich getan hätte und bittet sie dann, tu bitte meiner Familie nichts. Ja, ich habe verstanden, ich sage nichts, ich verrate nichts, es ist nichts passiert. Und das versucht sie dann auch gar nicht mehr gerade zu ziehen, sondern sie sieht sich dann selber, glaube ich, auch in der Rolle des fühlt sich zumindest teilweise in der Rolle des Bösen oder des Machers irgendwie zumindest zu Recht, ich will jetzt nicht wohl sagen, und akzeptiert das. Und auch wie sie mit dem Geld umgeht, wie sie versucht, das Geld zu waschen. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass
das sind Dynamiken, die man kennt. Die kennt man ja auch selbst aus so Filmen wie Goodfellas, wo im Grunde eine Frau, die überhaupt keine Kontakte zu diesen kriminellen Organisationen hat, letztlich mitmacht. Das ist die Dynamik einer Ehe und auch einer Beziehung, dass natürlich dann den Umständen entsprechend beide dann versuchen, am selben Strang zu ziehen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, das ist eine Figur, die auch durch das Handeln von ihrem Mann zu Dingen getrieben wurde, die in ihrer Lebensplanung nicht vorhergesehen waren. Und ich weiß nicht, was man von ihr erwartet als Zuschauer oder generell, was man von Frauen erwartet, dass sie für die Verfehlungen ihrer Männer dann irgendwie wie Heilige vergeben und dann versuchen, umso reiner zu bleiben, als es ihre Männer sind. Aber so läuft der Hase nicht. Also so. Aber ich finde, die Serie hat alles getan, um ihr Handeln auch so wie von vielen anderen Figuren empathisch für den Zuschauer greifbar zu machen.
Eben. Ich finde übrigens, ich glaube, dass das eine vorgeschobene Geschichte ist, dieser Betrug. Der Betrug ist ja eigentlich nicht so die Riesengeschichte. Ich glaube.
Hallo. Hier endet unsere Aufnahme, denn wir hatten technische Probleme. Was fehlt, ist etwa eine Stunde Material, in dem wir unter anderem die Heiligen Neun besprochen haben. Aber wie das im Leben so ist, man kann nicht alles haben. Und dafür kriegt ihr jetzt Musik.
Es gibt so viele Filme auf der Welt, um jeden einzelnen zu sehen. Zum Glück trafen sich vier Freunde im Netz und Filme waren ihr Leben. Sie hören auf die Namen Philipp, Carsten und Khalil und der ist auch dabei. Von Trash bis Kunst bis Hollywood bis Schrott zieht an euren Zelluloiden nichts vorbei. Sie sind für euch da, wenn mal wieder Zeit für Liebe habt. Sie sind für euch da, wenn ihr mal wieder Zeit für Liebe habt.